29. Freude auf Erden und im Himmel. Nun muss ich noch einmal im Jahre zurückgreifen. Es war 1915. Damals verunglückte ein Kamerad namens Ulig. Er war zwischen die Puffer von zwei Eisenbahnwaggons gekommen und war sofort tot. Die Witwe war Baptistin, Kamerad Ulig ebenfalls. Ihre Nachbarin Ida Erler ging mit mir in die Stunde, war aber Anfängerin auf diesem Gebiet, wie ich damals auch. Ich besuchte sie eines Abends. Ihr Mann machte Musik bei einer Gesellschaft und war nicht zu Hause. Ida hatte auch ihre Nachbarin Ulig und einige andere eingeladen. Das Gespräch drehte sich natürlich um den toten Nachbarn. Das sah ich ihn anwesend, ganz wie zu Lebzeiten, in seiner Uniform, und ich erzählte davon. Die Witwe Ulig bezweifelte, dass, da er doch wiedergeboren sei. Meine Schauung trügte mich aber nicht. Es war sicher mein Kamerad Ulig. Ich wandte mich an Ida Erler. Ida, wir wollen beide um Klarheit beten und dem toten Bruder im Geiste Jesu die Hände auflegen und zu ihm in seiner Geistgestalt. Kamerad, du hast bestimmt Interesse daran, dass deine Frau erlebt, dass du hier unter uns bist. Du bist doch kein Verlorener. Du warst ja gläubig. Aber in einem Himmel kannst du auch nicht sein, sonst wärst du nicht unter uns. Wir wollen dich stärken. Gib deiner Frau einen Beweis, dass du wirklich da bist. Dann stellte ich mir meinen Kameraden als Mensch vor und legte ihm die Hände auf. Und Schwester Ida legte ihre Hände auf meine. Ich betete laut, lieber Heiland, wenn es dein Wille ist, dann stärke diesen Bruder, um dich zu verherrlichen. Ich sah, wie sich der geistige Freund Ulig umschaute und sich an einem Küchenrahmen zu schaffen machte. Dann sahen wir, wie sich eine Rolle Sandpapier, die in ein Töpfchen hineingesteckt war, zu bewegen begann. Alle hielten den Atem an. Das Sandpapier wurde ohne unser Zutun richtig gehend aus dem Töpfchen herausgedreht und fiel hinunter. Wir blickten uns an. Mein geistiges Auge war wieder geschlossen. Ich sagte, lasst uns danken für den Beweis einer solchen Liebe, dass sich der Bruder manifestieren kann, und betet, lieber treuer Heiland, Jesus Christus, wieder durften wir deine unsagbare Liebe erleben. Wir sind viel zu schwach und zu klein, um dir genug danken zu können. Nimm hin unseren schwachen Dank um deiner Liebe willen. Das Ganze löste aber bei der Witwe Ulig das Gegenteil aus. Erregt beharrte sie, sie könne es nicht glauben. Das sei ein Geisterzitieren, und sie wolle es sich überlegen, ob sie nicht Strafantrag wegen groben Unfugs stellen werde. Sie tat es dann aber nicht, weil ihr Prediger dazu keine Zustimmung gab. Es sei doch alles in Ordnung und mit Gebet zugegangen. Ida Erler wurde durch dieses Geschehen tief beeindruckt und selbst hellsehend. Nach 2 Jahren erkrankte Schwester Ida. Ich besuchte sie, wenn ich Zeit hatte. Ihr Mann war im Krieg gefallen und mit ihren beiden Kindern stand es nicht zum Besten. Sie konnte nichts essen, außer Sahne, und davon so wenig, dass eine volle Kaffeetasse für eine Woche reichte. Ich konnte ihr aber die Sahne besorgen von einer Schwester in Steinpleis, die ein Rittergut hatte. Jede Woche trug ich ihr diese Tasse voll Sahne hin. Als ich wieder einmal kam, sagte sie, »Max, du brauchst nur noch einmal zu kommen. Das sagt mir jetzt dein Engel, der dich immer begleitet. Er hat ein leuchtendes R auf seinem Kopf. Es wird wohl sein Name sein, der mit einem R anfängt, denn er nickt jetzt.« Wirklich, ich brachte ihr nur noch einmal das Liebesgeschenk. Als ich kam, empfing sie mich mit den Worten, »Max, der Engel dankt dir für deine Mühe.« Sie sprach wenig. Der Besuch bei dieser Schwerkranken war immer ein Gottesdienst für mich. Ida wurde begraben und die Kinder kamen zu Verwandten. 20 Jahre später, ich befand mich auf Urlaub mit einem Berufskameraden unten am Kochelsee. Die Frau des Kameraden war eine fröhliche, immer gut gelaunte Person und gesellte sich gerne dazu, wo viel gelacht und Spaß gemacht wurde. Eines Tages gingen wir schon frühzeitig los, um auf den Herzogsstand zu steigen. An einer Verkaufsbude stand eine Anzahl Mädchen, lauter lustige, frohe Menschenkinder. Ich beteiligte mich mit einem Scherz an ihrer gesunden Fröhlichkeit. Da sprach mich ein Mädchen an, »Sind Sie Sachse?« »Ja, ein Waschechter noch dazu«, versicherte ich ihr, »aus Werdau bei Zwickau.« »Bei Zwickau?« erstaunte sie. »Kennen Sie Lichtentanne?« »Aber ja, mein Fräulein, ich habe dort fast 12 Jahre gelebt.« »Ist Ihnen Robert Erler, der 1917 gefallen ist, und meine Mutter Ida Erler bekannt?« »Ja, sehr gut. Dann bist du wohl die kleine Ida. Wo ist dein Bruder Georg?« Da rief sie ihren Freundinnen zu, »Geht alleine weiter. Ich habe einen Freund meiner Mutter getroffen«, und wandte sich wieder zu mir. »Sie gestatten doch, dass ich mich Ihnen anschließe?« »Aber gern, kleine Ida. Ich sage nun wieder, du, wie du zu mir damals Onkel sagtest. Sage es ruhig jetzt auch wieder.« So stiegen wir nun nach oben, und ich bat sie, »Ida, erzähle mir, wie es dir und deinem Bruder ergangen ist. Bergauf fällt mir das Reden schwer, aber oben werde ich dir dann manches erzählen.« Ich erfuhr viel Wichtiges und Unwichtiges. Oben genossen wir erst einmal die herrliche Fernsicht. Dann zogen wir uns zurück und machten es uns unter Latschenkiefern bequem. Nun erzählte ich die Geschichte ihrer Mutter. Ich will sie hier im Stenogrammstil festhalten. Deine Mutter, Ida, war eine berufene, wie selten eine Frau. Dein Vater war ungläubig, aber sie haben eine gute Ehe geführt. Deine Mutter war katholisch, dein Vater evangelisch. Dein Bruder ging in die Schule, du noch nicht. Als dein Vater gefallen war, wurde deine Mutter eine Geisterseherin, wie Kurt Münch, damals der größte Hellseher. Ich fühlte mich mit deiner Mutter liebevoll verbunden. Ich hatte ihr viel zu verdanken, da ich zu der Zeit selbst ein Suchender und Ringender war. Nach dem Tode deines Vaters zog deine Mutter zu Kurt Münch, wo sie dann krank wurde und starb. Nun höre, durch deine Mutter haben sich große Engel offenbart und auch mir Dinge gezeigt, die sich teils in irdischen, teils in geistigen Sphären zutrugen. Zum Beispiel gab mir dein Vater einmal ein Bild seines Lebens in der Geisterwelt. Er bedauerte, dass er sich nicht losreißen könne von den Städten, an denen er immer Musik gespielt habe. Ich konnte und durfte ihm ein klein wenig Licht bringen. Als Mensch hatte er davon nichts wissen wollen, aber jetzt wollte er alles tun, um sein Leben zu bessern. Es sei so hart, da der Weg zum Heiland unendlich schwer sei. So erlebte ich deines Vaters Reue und Umkehr. Deine Mutter aber, geläutert durch ihr Leiden, brachte wunderbare Offenbarungen. Ich fing fast an zu zweifeln, dass ein Mensch von einem Kaffeelöffel Sahne überhaupt leben konnte. Auf die Stunde hat sie mir ihren Tod vorausgesagt und hat auch von dir und Georg erzählt, dass ich mich um euch keine Sorgen zu machen brauchte. Ihr kamt fort von Lichtentanne. Mit deiner Mutter habe ich oft Kontakt gehabt, weil auch ich die Gabe erhielt, geistige Freunde zu sehen. So erlebte ich einmal, wie sie mir mit deinem Vater erschien und zu mir sagte: Bruder, das geistige Leben ist nur eine Fortsetzung des irdischen Lebens, aber viel ernster. Wer einmal das Leben begriffen hat und es aus der Gnade Gottes lebt, für den ist es leicht und wird es zur Seligkeit. Lange saß das Mädchen da, in ihren Augen Tränen, aber auch ein Leuchten. Lieber Onkel Max, mir ist es, als wenn ich dich jetzt wieder erkenne und als wenn meine Mutter ganz dicht neben mir säße. Als ich mündig wurde, kam mein Bruder Georg zu mir und wollte mich zwingen, ins Kloster zu gehen, weil auch er in der Klosterschule erzogen wurde. Ich war bei einer Tante, die meinem Beichtvater und Hochwürden den Haushalt in Freiburg führte. Ich lehnte die Art ab, wie Georg sich mir gegenüber benahm, überhaupt nicht wie ein Bruder. Ich konnte nicht ständig so ernst sein wie er. Ich liebte ja mein Leben. Ich hatte Schneiderin gelernt. Als ich meinem Bruder allen Ernstes sagte, ich ginge nicht ins Kloster, wurde er direkt brutal. In diesem Augenblick kam mein Onkel Hochwürden ins Zimmer und stellte Georg zur Rede, wie er als Sohn der Kirche so lieblos sein könne. Da sagte mein Bruder: Ich muss über meine Schwester wachen, damit sie nicht eine Verlorene wird, wie unsere Mutter. Ich war erstarrt, aber Hochwürden sagte: Ist es nötig, dass du als rechter Sohn der Kirche deine Mutter noch im Tode verleumdest? Warte einen Augenblick, ich werde etwas holen, und du sollst Zeuge sein, wie ich deine Schwester jetzt belohne. In wenigen Minuten kam er zurück und hatte zwei Briefe in der Hand. Als er sich gesetzt hatte, las er uns beide Briefe vor und erklärte dazu: Ehe ich euch hier aufnahm, habe ich den Pfarrer in Lichtentanne und den Geistlichen der katholischen Kirche in Werdau um Auskunft gebeten. Hier die Antworten. Der katholische Pfarrer schrieb: Ida Erler ist als eine Verlorene zu betrachten, denn sie hat trotz meiner Warnungen und ernsten Vorstellungen meinerseits den ungläubigen Robert Erler geheiratet und niemals mehr von den Gnadenmitteln der Kirche Gebrauch gemacht. Der Pfarrer der evangelischen Kirche schreibt: Ida Erler ist das Weib eines ehrlichen und braven Mannes geworden, der seine Familie liebte und niemals Grund zur Klage gab, obwohl er viel in unseriösen Gesellschaften verbrachte, weil er dort Musik machte. Sein Tod wurde von allen betrauert. Ida Erler lebte ein religiöses Leben, wie wenige in meiner Gemeinde. Sie hat durch ihre Geistesgaben manchen Menschen den Weg zu Jesus bahnen dürfen und sich dadurch einen Schatz und einen Platz im Himmel erworben. So ist das Urteil der zwei Priester. Meine Kinder und du, Georg, lass dir das eine Lehre sein für dein ganzes Leben. Dir aber, meine Ida, lebe dein Leben, wie ich es dich gelehrt habe, in Gottesfurcht und Liebe. Dann wird die selige Jungfrau Freude an dir haben. Somit überreiche ich dir die beiden Briefe, die eine Ehrenrettung deiner Mutter sind. Du bleibst bei uns, solange ich lebe. Nun, lieber Onkel, erzählte sie weiter, habe ich einen Bräutigam. Leider ist auch er evangelisch. Ich lasse aber nicht von ihm. Er hatte in Freiburg eine gute Stelle als Kaufmann. Auf einmal wurde er entlassen, wegen Arbeitsmangel, wie es hieß. Ich erfuhr, wer der eigentliche Urheber war. Mein Bruder Georg. Lebte mein Onkel noch, wäre das sicher nicht geschehen. Doch nun könnten wir bald heiraten, denn mein Bräutigam hat in Köln wieder eine Stellung gefunden. Was rätst du mir? Soll ich unter diesen Umständen noch katholisch bleiben? Ida, was glaubst du, was seine Mutter sagen würde, wenn sie hier wäre? Onkel Max, ich glaube, meine Mutter ist jetzt hier und sagt, meine Ida, im Himmel wurde noch keiner gefragt, welchen Glauben er hat. Aber es wird gefragt, Kind, wie hast du geliebt? Ida, nimm an, es ist deine Mutter, die dir das sagt. Ich sehe sie jetzt im Geiste vor uns beiden stehen. Beim Abschied sagte das Mädchen zu mir, Onkel Max, du ahnst nicht, was du mir mit deinen Erzählungen für ein Geschenk gemacht hast. Endlich habe ich etwas von meiner Mutter erfahren dürfen, was mir Freude macht. Ich werde oft an diesen Tag denken, den mir Gott geschenkt hat und der mir den Beweis gebracht hat, dass es ein Wieder